Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 29 und immer noch aushäusig, also deshalb wieder vorab aufgenommen. Ich kann euch also nicht sagen, wie die Woche die Eagles gegen die Cowboys gespielt haben oder wie sich UCLA und Stanford getrennt haben. Aber für den täglich aktuellen Fix gibt's ja das eine oder andere, habe ich mir sagen lassen. Und das ist ja eigentlich auch nicht die Aufgabe oder der Ansatz vielmehr vom Waschsalon, ne? Also heute mal wieder Tales from the Crypt. Ich komme mit Sabbeln. Oliver hat mich auf die Idee zu dieser Folge gebracht. Vielen Dank für die Anregung. Ich sag ja mal, ich und mein Tunnelblick. Geht los, nu. Wie wird Mann oder Frau eigentlich Jogwasher? Ja, sagt ihr ganz einfach. Ich gehe an die Waschmaschine und ab geht die wilde Fahrt. Naja, was ist der Unterschied zwischen einem Jogwasher im College oder der NFL? Wie sieht das hierzulande aus? Gibt's das auch? Ähnlich wie bei einem guten Bier-Tasting fangen wir mal ganz leicht an. Grundfrage, was macht ein Jogwasher oder richtiger ausgedrückt Equipment-Manager eigentlich den ganzen Tag? Außer Wäsche waschen natürlich. Was gehört grundsätzlich zu seinen Aufgaben? Jeder, der mal professionellen Sport oder semi-professionellen Sport gesehen hat, hat das unbewusst schon beobachten können. Alles, was da auf dem Platz kreucht und fleucht, hat auch irgendwie immer mit Equipment zu tun. Man sieht das bei jeder Sportart mehr oder weniger, denn man sieht den Spielball, man sieht das Jersey, die Buchse, die Socken, die Hosen, die Schuhe. Buchse und Hosen ist übrigens doppelt gemoppelt. Gibt nur halbe Punktzahl. Gegebenenfalls Polster, einen Helm oder meinetwegen Handball, meine Ersatzdroge. Nur das Wachs, mit dem die sich die Hände einschmieren, um so einen besseren Grip zu kriegen. Wie gesagt, selbst Schuhe und Socken gehören dazu. Wo kommen all die Sachen her? Wie kommen die an Mann oder Frau? Ihr ahnt es. War jetzt nicht so schwer, ne? Vom Equipment Manager. Und auch wenn man den selbst gar nicht sieht, ist der wesentlicher Bestandteil jeder Organisation im Sport. Weil oben ohne und nix will ja auch nicht jeder sehen, ne? Equipment Manager sind dafür verantwortlich, was der Spieler trägt, welches Equipment er benutzt und natürlich für die Anschaffung, Hege und Fliege dieses Equipments. Das bedarf an einem Spieltag, nicht nur an einer, jedem Spieltag der Vorbereitung, weshalb der Equipment Manager lange vor dem Team und den Coaches vor Ort sein muss und lange nach ihnen den Ort des Geschehens verlässt. Dazu muss sich neben den rein materiellen Dingen auch immer um die unterschiedlichen Charaktere gekümmert werden. Denn hat ja jeder so seine speziellen Wünsche, Vorlieben oder schlicht auch einfach Aberglaube. Ich ziehe immer den linken Socken vorm rechten an und was weiß ich nicht alles. Und diese Gewohnheiten und so weiter, die variieren gerne auch mal. Also viele Dinge wiederholen sich, aber heute hüpft er auf dem linken Fuß und morgen auf dem rechten meinetwegen. Ich hatte in Missouri mal einen, der brauchte jedes Spiel eine neue Hose. Jedes Mal eine andere Größe. Mal größer, mal kleiner, aber jedes Mal eine andere Hose. Der hat jetzt unter der Woche nicht 3000 Kilo Bankdrücken gemacht, dass der deshalb eine neue Hose brauchte. Das war eine reine Kopfsache und gehörte für den irgendwie dazu. Jeden Samstag das Gleiche. Der Typ war auch ein absolutes Workout-Monster, aber der kriegte die PS nur sehr bedingt auf die Straße. Sah sich selbst in der NFL und war, glaube ich, sogar beim Combine, aber das Telefon hat nie geklingelt. Heute hat er eine Fitnessbude in St. Louis und das ist eigentlich auch perfekt für den. Da kann er brillieren, der kann beraten. Tja, ist nicht immer alles so, ne, Plan und so. Die Arbeit eines Equipment Managers ist in gewissem Maße planbar. Ich habe das ja schon mal in vorherigen Folgen am Beispiel Missouri erklärt. Also so ein Spieltag ist ja in gewissem Maße planbar, selbst wenn einem da wöchentlich insofern Änderungen bevorsteht, als dass ich in einer anderen Klamotte spiele als in der letzten Woche, dass ich einen anderen Helm habe. Aber auch das weiß ich ja nicht erst Freitagabend. Das heißt, all die Dinge, die planbar sind, die sollte man auch möglichst zeitnah erledigen, denn es gibt so viel Unvorhergesehenes. Es gibt immer irgendwas, was überhaupt nicht eingeplant ist. Und in gewissem Maße ist so ein Zeitplan von einem Equipment Manager auch fremdbestimmt, denn wenn der Coach, wenn der Spieler was braucht, dann muss das ja zeitnah erledigt werden. Das kann ich mir jetzt hier leg mal auf den Stapel, ne, auf der Terrasse noch Kännchen. 17 Uhr, ne, Hoftein, Feierabend, Wiedersehen, geht nicht. Also organisieren. je besser oder je mehr, desto besser. Und auch da muss jeder seinen Weg für sich finden. Denn ich muss gestehen, da habe ich auch schon Sonne und solche erlebt. Da haben wir Sachen auf die letzte Minute erledigt, die hätten wir eigentlich schon am Montag erledigen können. Und umgekehrt, am Sonntagmorgen mit Sachen angefangen. Ja, Alter, großartig, wie gut, dass wir das jetzt von der Backe haben. Dann kommt das unter der Woche nicht. Warum haben wir nicht früher dran gedacht? Also sicherlich auch immer sehr individuell von dem jeweiligen Charakter abhängig. Und man kann sich damit das Leben somit entweder deutlich erschweren oder deutlich vereinfachen. Das Reizvolle an so einem Job als Equipment Manager ist aber auch immer die Vielseitigkeit. Man hat also sozusagen viele Hüte auf. Und jetzt hier Schenkelklopfer, deswegen habe ich so viele Mützen. 327 übrigens sind die Woche drei neue dazugekommen. So ist man in irgendeiner Form mit so ziemlich allen Aspekten des Sports befasst. Und hat auch jeden Tag was anders vor der Hose, hätte ich fast gesagt. Nicht nur den reinen Spieltag, nicht nur das Training, da gehört natürlich vieles dazu in der Vor- und Nachbereitung. Aber das Hauptaugenmerk muss natürlich auch immer die Sicherheit der Spieler sein, nicht nur der eigenen, sondern auch der gegnerischen. Und dann müssen die 18er Stollen schon mal in der Schublade bleiben. Und damit verbunden natürlich Budget für Equipment. Budget muss sinnvoll eingesetzt werden, damit ich größtmöglichen Nutzen, das ist so wie am Ende des Geldes ist noch so viel Monat übrig, das ist natürlich auch doof. Insofern auch da planen. Und auch das ist sehr unterschiedlich vom Level, von dem wir sprechen. In den oberen Leveln, meinetwegen große Colleges oder gar NFL-Profisport, da kommt ein Ausrüster mit dazu, da kommt ein Sponsor mit dazu, da kommen irgendwelche Partner mit dazu. Aber bei einer kleinen Schule, da muss das Geld viel länger und für viel mehr reichen. Also das ist natürlich bildlich gesprochen mit länger und für viel mehr reichen. Mehr im Sinne von, ich muss mit dem Budget Uniformen kaufen, ich muss Bälle kaufen, Schläge, Helme, Polster und was die Schule sonst noch so dem Athleten zur Verfügung stellen möchte. Und ich sag mal, wenn man dann einen Ausrüster hat wie Nike, Adidas, Under Armour, dann ist einem da natürlich schon mal ein bisschen geholfen. Denn dadurch wird ein erheblicher Teil abgedeckt. Aber auch da gilt es, das Budget immer im Auge zu haben, denn es gibt eine vertraglich vereinbarte Sponsoring-Summe. Im Rahmen dieses Sponsoring kriegt man die ganzen Geschichten dann in Anführungsstrichen for free. Aber das reicht in der Regel nicht, so wie in Missouri, wenn du da 20 Sportarten hast. Das kriegst du nicht das ganze Jahr über damit alles abgedeckt. Da sind roundabout 500 Sportler plus der ganze Staff etc. Da wird dann der Rest vom Ausrüster gekauft. Das hat den Vorteil, oder man hat dann den Vorteil, dass man da jetzt nicht denselben Preis, als wenn wir in den Laden gehen und etwas von Nike kaufen. Aber wie gesagt, Budgetkontrolle ganz, ganz wichtig. Und ist man Equipment Manager in der Profiliga, ist natürlich vieles durch Sponsoring, durch Liga oder mit dem Verein, dem Team abgedeckt. Und on top kommt, dass viele von den Spielern dann auch noch Einzelverträge haben für Schuhe oder Handschuhe. Was natürlich dann auch noch wieder eine andere Aufgabe ist als im College, denn da bin ich der Ansprechpartner im Namen des Spielers. Komme ich später noch zu, wenn der da jedes Mal ein neues Paar Schuhe haben muss, dann muss ich natürlich sehen, dass ich die Schuhe da habe. Das ist im College anders, da kommt mehr oder weniger einmal im Jahr die große Lieferung. Und das war's dann. Aber wenn der jetzt meint, ich muss jede Woche einen neuen Schuh haben, weil ich damit einen Vorteil habe oder ich fühle mich damit besser oder gibt ja in der NFL immer besondere Anlässe. Es gibt da ja auch so einen, ich muss gestehen, ich habe den richtigen Namen gar nicht im Kopf, wo die mit ihren eigendesignten Charity-Schuhen spielen. Oder es gibt ein Sondermodell für Salute to Service oder. Also insofern, nur weil man da einen Ausstatter, einen Ausrüster, einen Teamsponsor hat, heißt das deshalb lange nicht, Füße hoch und der Kaffee wird geschlürft, der Rest läuft von selbst. Stichwort Geld. Nike als Liga-Sponsor. Genaue Details sind nicht veröffentlicht worden, aber als die 2012, der Vertrag hat sich jetzt gerade wieder erneuert, den 8-Jahres-Deal mit der NFL abschlossen, ist die Rede davon, dass diese um und bei eine Milliarde Dollar über den Tisch geschoben haben. Also unabhängig, ob gekauft oder gestellt, All dieses eingehende Equipment muss kontrolliert werden, katalogisiert werden. Sprich, stumpfes Abgleichen, was ist im Karton, was steht auf dem Lieferschein. Und natürlich dann, wie gesagt, mit dem Budget abgeglichen werden. Denn ich habe da auch schon so manchen Spaß erlebt. Nee, wir spielen nicht in rosa-blau. Völlig falsche Socken. Oder da wird gepackt, in dem einen Karton sind 120 Socken und die restlichen 10 sind in dem nächsten, aber die Kartons sind gleich groß. Das heißt, nur weil da auf der anderen Seite einer Ausrüster ist und nicht nur stumpfer Verkäufer, glaubt man nicht, dass die mit größerer Sorgfalt zu Werke gehen. Und dann hat sich Nike da was ganz Nettes einfallen lassen, das ist ungefähr 3 Jahre her, das habe ich in Missouri erlebt. Bis dahin war das so, ich sag mal, Stichtag 1. Juni, dann war Helmpflicht im Equipment Room, weil dann kamen jeden Tag zig Pakete. Das war nachher soweit, FedEx, UPS, wie sie alle heißen, die kannten sogar schon meinen Namen, weil so oft kamen die. Und das hat sich jetzt geändert. Jetzt kommen die Sachen zwar immer noch von Nike, aber die kommen direkt aus dem Produktionsstandort und immer dann, wenn da was fertig ist. Das heißt, da kommt jeden Tag Post in größeren oder kleineren Gebinden. Und das ist auch ein bisschen anstrengend. Vorher konnte man, wie gesagt, planen, da brauche ich Manpower, damit ich jetzt hier die ganze Inventur machen kann. So kommt das immer zwischendurch und das passt eigentlich zeitlich nie. Aber such is life. Wie kommt man denn nun eigentlich an die Waschmaschine? Fangen wir mal, wie gesagt, klein und leicht an, auch wenn es kein Bier gibt. Ich selber bin, habe ich jedenfalls gedacht, eher klassisch ins Equipment gerutscht. Ich habe ja bis 97 selbst gespielt. 98 habe ich das dann als Zuschauer auf der Tribüne versucht. Ist nicht so meins. Daran hat sich auch über 20 Jahre später nichts geändert. War gerade kürzlich beim ELF-Halbfinale so. Hinter mir einen Trommler, neben mir so ein Amateur-Comedian, Gott war der witzig, der ständig mit seiner E-Zigarette samt Tank Rauchzeichen gen Grand Canyon geschickt hat. Alter, ich sehe nichts. Das ist zwar hilfreich, dass das jetzt hier nicht mehr riecht wie, was weiß ich, sondern jetzt süßlicher Apfelgeruch, aber Qualm ist Qualm. Das geht auch ganz anders, wie ich am selben Tag gelernt habe. Gruß und Dank an Frau Hansen. Also, nach der Saison 98 runter von der Tribüne. Wieder ran da, so dicht es geht, sprich an die Sideline. Das war 99 bei den Hamburg Blue Devils. Und da wurde noch das große Rad gedreht. Ich erwähnte das ja schon. 10, 12 und mehr, 1000 Schnitt im Volksparkstadion. Damals hatten wir in den ersten Jahren auch Adidas als Ausstatter. Später Kappa, das war nicht ganz so schlau, wenn man solche Riesen da hat und dann italienische Ausrüster. Alles, was Football-related war, kam damals schon aus USA, sprich die Handschuhe, die Cleats. So ein Football-Schuh sieht ja auch anders aus vom Unterbau, hätte ich fast gesagt, von der Sohle her als ein Fußballschuh. Football kommt ja immer aus einer ruhenden Position, stellt euch so einen Wide Receiver vor, der will einen ordentlichen Antritt haben. Das heißt, die haben, ich nenne das jetzt mal Stollen, die haben ja vorne dann an dem Fuß zusätzliche Stollen. Die hat einen Fußballschuh nicht. Denn wenn der damit schießt oder aus dem Rasen kommt, der wird ja immer hängen bleiben. Fußballschuh ist auch an den Seiten verstärkt für den Ballkontakt. Da ist ein Footballschuh im Verhältnis etwas dünner. Also natürlich kann man mit dem Fußballschuh spielen, aber es gibt sozusagen spezielle Footballschuhe. Die Jungs, die das damals bei den Blue Devils in der Equipment-Truppe machten, das waren alles Autodidakten. Von denen hatte keiner zuvor selbst mal auf dem Feld gestanden. Da war ich als Ehemaliger natürlich gern gesehen. Aber mir wurde noch vor dem ersten Trainingslager klar gemacht, was das denn eigentlich heißt, Equipment-Manager, dass das Ganze wenig glamourös ist. Wer sich selbst gerne auf der Titelseite des Stadionmagazins sieht oder ständig so ein Pat on the back, hast du gut gemacht, erwartet, der ist hier völlig falsch. Die Arbeit findet im Hintergrund statt. Einen guten Equipment-Manager nennt man am besten gar nicht wahr, weil er im Vorfeld seinen Job gemacht hat. Also Equipment steht, kann losgehen, Attacke. Und unabhängig davon, ob man dafür bezahlt wird oder nicht, das ist in erster Linie etwas, für das man eine ganz gehörige Portion, Leidenschaft mitbringen muss. Und vor allem Zeit. Nachdem die Blue Devils 99 durch das Wochenendtrainingslager damals in Schneewetting gegangen sind. Mein erstes Trainingslager, 100 Mann spielende Abteilung, ich übertreibe nicht. War der Kader der mal schon so ein bisschen vorsortiert. Da ging es dann an die Einkleidung und das war das erste Mal großes Kino. So eine große Adidas-Tasche, so ein Trunk und dann hatten wir Stationen innerhalb des Equipment Rooms. Hier gab es den Trainingsanzug, da gab es die Socken, da gab es die Cleats, da gab es dann den Travel-Schuh, T-Shirt, Shorts, Sweatanzug, Mütze. Das war schon ganz großes Kino. Unter der Woche dann oder unter der Saison Aufgaben wie Betreuung beim Training natürlich, Auf-, Abbau, Trainingsgerät, Bälle, Cones, Blockschlitten gegebenenfalls. Je wie der Coach sein Training organisiert hat, Trainingsabschnitte, da so ein Flipchart mit den Zahlen bedienen, akustisches Signal, entweder Fox 40 reinblasen oder so ein Airhorn. Und Wasser, Wasser, Wasser. Nicht um den Rasen zu düngen, sondern für die Jungs. Und die Wasserstellen am besten über den Platz verteilen, weil wenn die da in Units etc. trainieren, dann sollen die ja nicht bei jeder kurzen Pause quer über den Platz pickern, bis sie dann endlich das Wasser gefunden haben, sondern umdrehen, da steht es. Zu der Zeit, ich sagte es eben, 100 Mann im Trainingslager, war das Donnerstagstraining. Das war das letzte Training in der Woche, wenn Samstag Spieltag war. Immer der Tag der großen Spannung, denn da hing nach dem Training immer noch eine Liste, welche 50 Mann denn sich am Samstag umziehen dürfen und welche nicht. In Deutschland gibt es ein Rosterlimit von 50. Denn nur weil man das durchs Camp geschafft hatte, war man nicht automatisch jeden Spieltag an der Sideline. Also da war dementsprechend Druck auf dem Kessel im Training. Immer Wettbewerb. Am Game Day selbst waren wir vom Equipment immer schon 3, 3,5 Stunden vor Kickoff im Stadion. Unter der Woche hat einer von uns beim Großmarkt Obst besorgt, Orangen und Bananen, dazu Traubenzucker und alles, was einem sonst noch nicht so einfiel, aber nicht uns einfiel, sondern das haben wir immer mit dem Athletik-Coach, den wir damals hatten, abgestimmt. Denn ich sehe das heute öfter und frage mich so, Mensch, ist das alles so richtig? Aber was weiß ich. Das ist ja kein kaltes Buffet oder ein zweites Frühstück. Wenn ich sehe, da ist jetzt teilweise denn Melone, fehlt dir nur noch der Schinken oder Lakritz, Gummibärchen. Ja, vielleicht Gelenkschmiere. Was hat sich ja inzwischen alles weiterentwickelt. Ne? Dann haben wir die Kabine aufgebaut. Jerseys und Hosen wurden durch uns ausgegeben. Zum einen, damit die keiner zu Hause vergisst oder falsch wäscht. Zu heiß oder mit Muttis rotem Schlüpper oder sowas und dann ist das weiße Hemd auf einmal zart rosa. Das ist ja nicht so schön, ne? Beziehungsweise, wenn da Schäden an der ganzen Klamotte waren, dann sind wir damit natürlich unter der Woche zum Schneider und haben das ausbessern lassen. Zwei Kabinen hatten wir, eine für die Offense, eine für die Defense und innerhalb der Kabinen immer eine gewisse Sitzordnung nach Units. Und dabei dann immer nochmal berücksichtigt, wer kann mit wem und wer nicht. Das sind ja nicht alles 50 große Freunde, Football is Family, ja, genau. Da ist Wettbewerb, die wollen auf dem Platz, also Family ja, aber alles hat seine Grenzen. Und, Alter, die Labertasche, der trinkt vom Spiel immer Schwipschwab, ich kann das Zeug nicht riechen. Wie das so ist, ne? Ich kann keine Salatgurke riechen, wechsle deshalb die Straßenseite. Ein Quarterback hat immer gerne seine Wide Receiver dabei und ganz wichtig, die Dicken, sprich die Line-Leute, die wollen immer zusammen sein. Die machen das auch. Wenn du die nicht zusammensetzt, dann räumen die den Lockerroom mal eben selbst um. Das sind, auf der anderen Seite, die Jungs sollte man sich immer zum Freund machen. Ich hatte die ein oder andere brenzlige Situation. Da stand dann auf einmal so ein Riesengebirge neben mir und sagt, was willst du denn? Lass den mal in Ruhe. Wenn die sich da in der Kabine verlustieren, bauen wir die Sideline auf oder haben die vorher schon aufgebaut, ehrlich gesagt. Mit Wassertonnen, mit Verpflegung und das vergessen viele, Mülltüten. Denn Bananenschale, Traubenzucker, Wasserbecher, Pappbecher, nicht, dass das dann nach 5 Minuten aussieht in der Teamzone wie im Zielgebiet Panzerschießbahn Bergen-Hohne. Also Besprechungszone für Offense und Defense mit Whiteboard. Und dran denken, der Stift fürs Whiteboard sollte abwaschbar, erasable sein. Nicht, dass die Formation da sozusagen wie in den Hinkelstein eingemeißelt ist. Und zu der Zeit als besonderen Spaß der Aufbau des Funk für die Coaches, sprich von der Sideline hoch in die Pressbox. Wie gesagt, wir haben damals im Volksparkstadion bzw. Millerntor-Stadion gesprochen. Weite Wege. Während des Spiels kamen wir dann als Waterboy, als Ballboy zum Einsatz. Ein, zwei dann auch immer, wenn einer vom Platz kommt, da ist irgendwie ein Problem am Helm, an der Ausrüstung. Und die ganz hartgesottenen haben sich als Kabelkinder vergnügt. Das heißt, wie gesagt, die Headsets für die Verbindung zwischen Box und Sideline waren kabelgebunden. Da musste also immer einer hinter dem jeweiligen Coach hinterher piggern und das Kabel wieder aufschießen, wieder aufrollen, damit da keiner drüber stolpert. Und was soll ich sagen, dabei steht man eigentlich immer im Weg. Der dreht sich auf einmal um die eigene Achse, eingesprungene Achse mit dreifacher Schraube, was weiß ich. Und so ein Coach ist während des Spiels natürlich auch unter Dampf. Der ist da gefordert, der muss sich konzentrieren, zwei, drei Spielzüge vorausdenken oder. Da gibt es dann schon mal die ein oder andere verbale Liebkosung. Das ist nie persönlich, muss man sich nur oft genug einreden. Aber spätestens da trennt sich die Spreu vom Weizen, denn ich sag mal, so ein Kirk Heidelberg im Vollstress, den muss man auch wechseln können. Nach dem Spiel das Ganze wieder abbauen, aufräumen, Kabine sauber machen, Sideline sauber machen, Transporter verladen. Das macht dann schon mal einen recht langen, gepflegten Arbeitstag neben dem eigentlichen Job. Aber was soll ich sagen, man wird ja fürstlich entlohnt. Also wir haben für unsere Arbeit damals VIP-Karten für unsere Mädels gekriegt und konnten nach dem Spiel dort selbst etwas essen und trinken. Das musste vorher aber auch eingestielt werden. Nicht, dass die damit abpfiff, Licht an, alles dunkel, alles abgebaut und wir stehen dann da und holen uns eine blutige Nase an der verschlossenen Tür. For the love of the game. Hat immer alles großartig geklappt, aber ist auch Arbeit. Ich sagte es eingangs, ich war der Meinung, ja, ehemalige Spieler landen im Equipment, Klassiker, ja, denkste Puppe. In all den Jahren habe ich festgestellt, dass ich da eher die Ausnahme mit ehemaligen Spieler war. In der Regel sind das irgendwelche guten Seelen, die sich da erbarmen und da mehr oder weniger da zufällig dazugekommen sind. Aber da waren durch die Bank aufopferungsvolle, großartige Typen dabei. Teilweise Eltern, Mutti und Vati, die sich da wirklich den Steiß aufgerissen haben. Da muss man sich dann links und rechts ein bisschen was abgucken, sich untereinander abstimmen, Mensch, wie machen andere Teams das? Und eben entsprechend improvisiert werden. Wir in Hamburg hatten damals eine sehr solide Grundausstattung mit Überseekisten bzw. so Flight Cases. Das heißt, die Verpackung war schon mal ganz wichtig. Man muss ja immer davon ausgehen, dass ja nicht immer nur Sonne scheint an einem Spieltag. Und wenn man da alles offen liegen hat, ja, dann ist alles nass. Das will dann auch keiner mehr haben. Der Kram muss dann nachher auch wieder trocken werden. Und wie gesagt, man muss halt Ideen entwickeln, wie man mit den vorhandenen Mitteln an das gewünschte Ziel kommt. Ich habe da Leute erlebt, schönen Gruß nach Frankfurt, die haben aus nichts einen Helm gezaubert. Unglaublich. Also da bin ich ja weniger von der Abteilung. Aber als ich das so, ja, guck mal, hier habe ich das und das. Ich sage, Alter, womit denn? Ja, da. Und alles richtig. Also in Amerika, ja, hier, schmeiß weg, bestell neu. Aber hier, das war schon was anderes. Oder ist was anderes. Bei den Blue Devils waren wir so eine Truppe von 6-7 Mann. Unsere Jahresplanung mit Urlaub, mit allem, drehte sich rund um den Spielplan. Wann ist Camp, wann sind möglicherweise Playoffs, dit, dat. Damit unsere Damen uns aber nicht völlig vergaßen, denn unter der Woche war ja auch noch 2 bis 3 Mal Training, haben wir die Auswärtsspiele, Dresden, Berlin, solche Geschichten, zu Wochenendtrips genutzt. Wir haben die Damen dann mitgenommen, haben das natürlich aus eigener Tasche bezahlt, aber so hat man das meiste draus gemacht. Und am Ende hatten wir sogar einen Namen, wir waren die sogenannten Teufelskerle und wir hatten unseren eigenen Aufkleber. Und wir waren ehrlich gesagt in der Liga auch berühmt-berüchtigt. Oh Gott, da kommen die schon wieder. Braunschweig war ähnlich gut aufgestellt wie wir. Walter und Ingo. Walter, Gott hab ihn selig. Das war einer. Wenn du da reingekommen bist, der hat dich erstmal komplett durchbeleidigt. Du hast da Wörter gehört. Oh, da habe ich noch rote Ohren gekriegt. Aber das war Walters Stil. Wenn du von dem was brauchtest, da hat der alles in Bewegung gesetzt. Und Braunschweig und Hamburg konnten sich eine Zeit lang ja nur wirklich nicht leiden. Insofern, als dass die immer um den Titel gespielt haben. Also insofern, das ist dann auch so ein bisschen das Salz in der Suppe. Wie gesagt, man kriegt nicht jeden Tag ein ein Lob oder sowas, aber man kriegt den Sport auch von einer ganz anderen Seite mit. Und das ist eigentlich das, was einen motiviert, also was mich jedenfalls motiviert hat. Also wie gesagt, ihr seht, es ist eigentlich ganz einfach, hierzulande als Jogwasher zu enden. Denn egal auf welchem Level, ob das jetzt in den unteren Ligen ist oder wirklich oben GFL, GFL 2, es gibt immer Teams, die sich über helfende Hände freuen. Und in welchem Umfang man das dann wie professionell oder auch nicht professionell gestalten kann, hängt immer von den jeweiligen Umständen ab, was man selber bereit ist einzubringen, was an Mitteln zur Verfügung steht und, und. Aber wie gesagt, Idealismus und Zeit, das sind die Grundvoraussetzungen. Ansonsten lasst es, man ist dann nicht wirklich eine Hilfe. Der Chef der Teufelskerle, also der, von dem ich eigentlich alles gelernt habe, wie man Sachen macht, der hat mich dann nachher auch mit zur Junioren-Nationalmannschaft exportiert und solche Geschichten. Meine Missouri-Zeit kam ja erst nach meiner Zeit bei den Blue Devils. Der ist mittlerweile in Rente, also auch hauptberuflich in Rente. Der hat sein Engagement deutlich runtergefahren, denn der hat früher Hamburger Jugendauswahl gemacht. Der hat Herren-Nationalmannschaft gemacht, Junioren-Nationalmannschaft, die Blue Devils. Hat sich um die Cheerleader gekümmert, etc. Aber so ganz ohne wollte er dann doch nicht. Und in der Nähe seines neuen Wohnortes, der Zufall will es, gibt es ein Team und er ist jetzt bei den Rostock Griffins am Start. Aber wie gesagt, in geringerem Umfang als früher. Und was ein Gewinn für Rostock. Ein anderer von unseren Teufelskerlen ist hier die Straße runter in der European League of Football tätig. Das ist natürlich spannend, so ein Team vom Scratch, von Null, von Wilhelm Gonix, aus einem Namen, zu betreuen. Auf der anderen Seite, das ist natürlich, wenn man auf so einem Level einsteigt, immer wenn TV-Kameras dabei sind, ist da gleich ein ganz anderer Druck. Das ist natürlich auch nicht ohne. Und was Andreas, der heißt auch Andreas, da an Zeit und Liebe und was weiß ich nicht, was investiert hat, Respekt. Denn bei so einer kompletten, bei so einem kompletten Neuanfang, da kommen dann auch ganz schnell Aufgaben dazu, mit denen man als Jogwasher eigentlich gar nichts zu tun hat. Also ihr könnt euch vorstellen, das gibt da ja zig Baustellen und irgendwie was vergisst man immer. Also auf einmal hatte er dann da auch mit Um- und Aufbau eines Fußballstadions zum TV-gerechten Footballstadion zu tun. Und das sind sozusagen Sachen, dafür brauchst du richtig Manpower. Denn das muss ja in einer, ich sag mal, sehr überschaubar und in einem sehr überschaubaren Zeitraum alles umgewandelt werden. Denn hierzulande in der Regel ist das Footballteam selbst bei den Heimspielen ja immer Gast in dem Stadion. Das ist ja eigentlich immer eine Footballhöhle, hätte ich fast gesagt, eine Fußballhöhle. Und das Zeitfenster für Um- und Rückwandlung ist beschränkt. So, nun aber der Sprung über den großen Teich. Wie sieht es denn in den USA aus? Wie kommt man denn da an die Waschmaschine? Also ich beschränke mich hier wie üblich auf College, Football und NFL. Im Highschool-Bereich läuft das in der Regel wie bei uns. Da erbarmt sich jemand und weiß aufgrund der Fülle der Aufgaben ganz schnell nicht mehr, wo oben und unten ist. Und NBA, Major League Baseball oder NHL, das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Und da muss ich gestehen, da habe ich auch so gut wie überhaupt keine Ahnung von. Der Weg zum Beruf als Jogwasher läuft da drüben, weil eben Beruf, schon etwas geregelter. Aber auch das musste sich im Laufe der Jahre erstmal entwickeln. Lange Zeit war das einfach nicht erforderlich, dass da ab einem bestimmten Level professionelle Equipment-Manager sich um irgendwas kümmern. Der Football-Helm oder das Shoulder-Pad mussten nicht fachgerecht angepasst werden. Da reichte Pi mal Auge, weil das Equipment noch gar nicht erforderte, so eine alte Lederkappe oder sowas. Oder man hatte da eben so qualifiziertes Fachpersonal wie früher bei der Bundeswehr. Die Kräfte der STOF, der Standortverwaltung, den entsprechenden Reim erspare ich euch jetzt. Ich war ja in der Ausbildungskompanie, das heißt, ich war da ja relativ oft zur Einkleidung mit meinen neuen Rekruten. Und die Damen und Herren, die waren verbal sehr geschult. Die hatten breites Vokabular bei so einer Anprobe, damit das für beide Seiten zufriedenstellen und vor allem auch in einem adäquaten Zeitfenster durchgeführt werden konnte. Passt. Das war die Antwort auf alles. Dass die Ausrüstung von einem Soldaten gegebenenfalls mal Leben retten sollte oder dabei unterstützt, geschenkt. Schwund ist überall. Passt, nächster. Ja, passt. Also so geht das natürlich nicht. Sollte auch da nicht so gehen und Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das war so mein Eindruck damals. Kann der auch was anders sagen? Aber wie gesagt, es dauerte etwas, bis man das auch im US-Sport erkannte. Genauer gesagt, bis zu dem Punkt, als die Lederhelme von Plastikschalen abgelöst wurden. Aber auch da muss ich etwas genauer werden. Das war so Ende der 60er. Denn die ersten Plastikschalen gab es bereits 1939. Aber diese Ende der 60er harte Schale und auch die Einführung der Face Mask, dadurch kam es zu deutlich härteren Kontakten. Denn nun meinte man ja auf einmal, man ist gegen alles geschützt. Dementsprechend im gleichen Atemzug ging die Verletzungsrate steil in die Höhe. Das National Operating Committee on Standards in Athletic Equipment sah sich gefordert und begann Standards für Footballhelme zu entwickeln und festzulegen. Und infolgedessen erkannte man die Notwendigkeit, dieses Equipment sollte auch fachgerecht von entsprechendem Fachpersonal angepasst werden. Dass da nicht jeder, jo, Post, ne, wackelt. Das erste dokumentierte Treffen von Equipment Manager dazu fand 1973 in Atlanta, Georgia statt. Da hatten so ein paar Jungs sich zusammengesetzt und gesagt, Mensch, also wir müssen hier irgendwas tun, damit wir hier mal ein bisschen Organisation reinkriegen. Und sie beschlossen, eine formelle Vereinigung für Equipment-Manager in den USA und auch Kanada zu gründen. Und um den Ball entsprechend ins Rollen zu bringen, welch Wortspiel, wurde ein Komitee gegründet. Wie eigentlich immer, wenn man nicht weiter weiß, wir bilden jetzt erstmal einen Ausschuss oder einen Komitee. Ausschuss, nicht, ne? Die Jungs waren dann aber aus der Praxis für die Praxis gut veranlagt, hätte ich gesagt, waren gut unterwegs. Hatten dafür für diesen Ausschuss einen Namen. Sie nannten das Ganze The National Equipment Men's Association. Die formelle Gründung erfolgte dann schon im Jahr darauf, 1974 in Kansas City, mit anfangs 25 Mitgliedern. Ziel war es, den Berufsstand als solchen zu etablieren, dass auch die andere Seite weiß, sprich die Teams, die Schulen, pass mal auf, es gibt da Leute, die meinen das durchaus ernst, wenn die unsere Jungs hier anziehen. Also den Berufsstand bekannter zu machen und auch zu etablieren, dass man das respektiert. Und man hat gesagt, mit Profi-Football allein ist es ja nicht getan. Auf dem College-Level ist das ja auch ganz, ganz wichtig und letztlich, wo denn möglich, auch auf dem Highschool-Level. Man wollte sich dazu untereinander austauschen, gegenseitig belehren, helfen, etc. Denn ich sage mal, unabhängig von der Größe des Programms, von der Organisation, am Ende des Tages sind doch viele, viele Probleme immer die gleichen. Und als offizieller Name wurde diese National Equipment Men's Association wieder abgelöst. Man nannte sich AIMA, Athletic Equipment Manager Association. Die AIMA besteht in erster Linie, wie gesagt, aus Highschool- und College-Equipment-Managern. Die Profisportarten haben aufgrund unterschiedlicher Anforderungen, ich erwähnte das eben schon mal mit Ausrüstern, mit Sponsoren etc. und eben auch Zeitabläufen. Wann ist bei denen Trainingslager? Wann ist deren Saison? Wann ist Off-Season? Die haben dann ihre eigenen Organisationen, aber die Equipment-Manager der Profis sind mit da immer in regem Austausch, denn, da komme ich ja noch drauf, da kommt mehr oder weniger der Nachwuchs her. Die AIMA besteht aus 9 Distrikten. Das heißt, die haben die USA und Kanada mehr oder weniger regional aufgeteilt. Gibt jährlich eine Convention für alle und dann haben die Districts teilweise auch nochmal ihre District Conventions. Da kommen dann auch Aussteller, Hersteller dazu. Es gibt Workshops und so weiter. Denn so die Districts, dadurch, dass sie quer die USA verteilt sind, die haben teilweise ganz unterschiedliche Anforderungen, zum Beispiel aus klimatischen Dingen. Ich sag mal, wer in Arizona spielt, hat andere Sorgen als in der salzhaltigen Meeresluft von Pennsylvania oder von Maine oder oben, kein Spruch, in Alaska. Oder Hawaii hat logistisch nochmal wieder ganz andere Anforderungen. Deshalb also diese unterschiedlichen Districts. Ich selbst war auch einige Jahre Mitglied in dieser Organisation und war damals der erste Deutsche. ich weiß gar nicht, wie viele, ich glaube hier besagter Andreas aus der ELF, der ist da inzwischen Mitglied, der District 9, dazu gehören Kalifornien, Arizona, Hawaii, Alaska und Japan und Deutschland. Als ich das damals auf der Webseite gesehen habe, da ging mir schon ein bisschen das Herz auf. Ich bin die deutsche Flagge. 2008 war ich dann auch mal bei der National Convention in Dallas. Und dann, ja, wunderbar, jetzt wo du schon mal hier bist, kannst du auch gleich mal District Chef werden. Das lag aber eher daran, dass die Herrschaften selber da keinen Bock drauf hatten. Und ich sage danke, aber nein, danke. Ich habe das dann dankend abgelehnt. 1975 hielt die AEMA ihre erste offizielle Convention ab, damals in Dallas. Wie gesagt, diese Convention findet seitdem jährlich statt. 1980 war dann ein wichtiger Meilenstein für die AEMA. Die eben erwähnte National Operating Committee on Standards in Athletic Equipment, also eine Art TÜV, sag ich mal, oder DIN-Behörde vielmehr, die haben dann einen AEMA Equipment Manager in ihr Gremium mit aufgenommen, dass man dann auch, ich sag mal, jemanden aus der Praxis mit dabei hat. Das war natürlich schon mal in Sachen Legitimation ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und inzwischen sind die auch deutlich organisierter, deutlich professioneller geworden. Also 87 haben die angefangen mit einem 512K Macintosh samt Image Writer 2. Das Ding kenne ich auch noch. Das ist eine Tätowiermaschine, sprich ein Nadeldrucker. Mittlerweile gibt es ein National Office, das in Vollzeit besetzt ist. Die haben einen regelmäßigen Newsletter. Der wurde früher per Papier verschickt. Inzwischen gibt es den online. Es gibt Stipendien für Studienmanager in Kooperation mit Herstellern. Es gibt ganz wichtig einen Zertifizierungsprozess für Equipment Manager. Bereits in den 80ern fing man an, ein Resource Center aufzubauen, eine Wissensdatenbank. Damals noch auf Videokassetten, die hin und her geschickt wurden. Heutzutage gibt es auf der Webseite, in dem Mitgliederteil der Webseite ein sogenanntes Education Center. Da sind eben Videos drin, da sind gedruckte Manuals, How-To und es gibt sogar eine Jobbörse. Die Prüfungen zu diesem zertifizierten Equipment Manager werden jährlich während der Convention abgehalten. Die Grundvoraussetzung für die Berufsrichtung Equipment Manager ist also so eine Art formale Ausbildung. Aber nicht so, wie wir das hierzulande kennen, eine Lehre. Kennen die Amerikaner in dem Sinne ja gar nicht und zum Equipment Manager schon mal gar nicht. Aber große Colleges oder viele Colleges haben sogenannte Student Manager im Equipment Room, also frei übersetzt studentische Hilfskräfte. Um daran zu kommen, muss man ans College. Also erste Hürde, Highschool-Abschluss. Und dann, wenn man weiter möchte als aus dem College, Studienabschluss. Denn um sich durch die AEMA als Equipment Manager zertifizieren zu lassen, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Teilnahme der Prüfung ist erst ab einem Alter von 21 Jahren möglich. Hat auch rechtlichen Hintergrund, wenn man dann das Ganze beruflich weitermachen möchte. Außerdem, man muss einen Abschluss in einem 4-jährigen Studiengang an einem College sowie 2 Jahre in dem Beruf außerhalb möglicher Zeit als Student Manager vorweisen können. Das ist jetzt natürlich eine relativ hohe Hürde, deswegen alternativ der Abschluss in einem 4-jährigen Studiengang an einem College sowie 1400 Stunden dokumentierte Arbeit als Student Manager. Sprich, nicht, dass ich jetzt irgendwo nach meinem Studium erstmal 2 Jahre unzertifiziert durch die Gegend laufe, sondern dass ich die Zeit, wenn ich mich frühzeitig für die Richtung entscheide, als Student Manager gleich nutzen und angerechnet bekommen kann. Aber mit der einmaligen Zertifizierung ist es dann auch nicht getan. Die haben natürlich ein Interesse daran, dass ein zertifizierter Equipment Manager nicht irgendwann mal was über den VSR4, über den Helm aus den 80ern gelernt hat und heute mit den heutigen Modellen so gar nichts anfangen kann. Man muss über den Zeitraum von 3 Jahren 60 Weiterbildungsstunden nachweisen. Dazu hat sich die AEMA ein eigenes Credit-System einfallen lassen. Wofür gibt es Credits? Was wird als Weiterbildung angerechnet? Etc. Das auch wieder in enger Kooperation mit Herstellern, dass man meinetwegen, wenn man eine Schulung bei Rydell, bei Schutt, bei Weißes mitgemacht hat, dass das auf diese Weiterbildungsstunden angerechnet wird. Also da ist schon ein ganz gutes System dahinter. Und wie gesagt, das ist auch nötig. Allein wenn ich sehe, was in den letzten Jahren sich im Sektor Football-Helme getan hat, oder spontan fällt mir das Material von Hockeyschlägern, von Eishockeyschlägern ein, da ist dann also ständige Weiterbildung dringend erforderlich. Ich erwähnte es eben für die Zertifizierung, Studiengang. Ja, aber einen Studiengang Equipment Management gibt es ja nicht. Wie kommt man denn da rein? Wie kommt das eine zum anderen? Muss man sagen, viele, ich spreche da immer aus der Erfahrung aus Missouri, viele nutzen ihre Zeit im Equipment Room deshalb auch als Sprungbrett für ähnliche Berufsfelder im Sport. Also ich habe da in Missouri im Equipment Room die unterschiedlichsten Studienrichtungen unter den Student Managern gesehen. Da war Pharmazie dabei, Design, dann der Klassiker Sportmanagement. Und so unterschiedlich wie diese Studienrichtungen waren dann auch die weiteren Berufswege danach. Also einige haben das aus Interesse am Sport gemacht und wollten jetzt nicht irgendwo in der Gastro als Studentenjob jobben. Die sind danach in ganz anderen Dingen gelandet. Also wenn ich dann denke, Kumpel TJ, der ist mittlerweile sehr gut bezahlter Anästhesist in Springfield, Missouri. Andrea, nicht meine Frau, sondern eine andere Andrea, hat ihren Abschluss in Pharmazie gemacht, aber während ihres Studiums hat sie ihren inzwischen Ehemann getroffen. Der ist Football Coach. Der war damals auch Graduate Assistant, also auch sozusagen in der Ausbildung. Und damit ist Andrea der ganzen Geschichte auch in Teilzeit erhalten geblieben. Andere haben festgestellt, alter Vater, die zeitliche Belastung ist aber doch schon sehr, sehr hoch und haben sich dann für ganz andere Karrieren entschieden. Und da es keinen direkten Weg von A nach B gibt, so wie bei uns durch die Berufsausbildung, ist so ein Equipment Room auch ganz wichtig für etwas, was man gar nicht ja zwingend messen kann. Aber es ist unerlässlich, es ist ganz wichtig. Früher nannte man das Vitamin B für Beziehung, heute nennt man das Networking. Zwei Jungs im Equipment Room haben das von Anfang an ganz gezielt entsprechend angegangen. Die wollten in die Produktion, die wollten das Design von Sportartikeln. Also ich weiß, 2006 mein erstes Summercamp, Andy Campbell. Ja, Andy, was machst du denn? Ja, ich stehe durch Design und ja, sonst, ja, ich sammle Schuhe. Du sammelst was? Ja, die wollten in die Richtung. Und das waren dann auch bei Mizzou im Equipment Room die sogenannten Schuhguys. Denn bei über 2000 Paar Schuhen für 20 verschiedene Sportarten pro Jahr kommt da nicht nur einiges an Wissen zusammen. Man hat auch darüber immer einen direkten Draht zu Nike. Zum einen, wenn der Rep mehrmals im Jahr vorbeikommt, also der Ansprechpartner, der Repräsentant, der Vertreter, wenn man so will. Dann natürlich im Rahmen des Bestellprozesses. Und immer obendrauf, Missouri war auch immer eine Schule, bei der Nike Sachen ausprobiert hat. Da kamen dann 2, 3 Modelle von dem Schuh, das war Obermaterial, war Mesh, ging dann um eine Sohle. Also zum Beispiel, das ist mir vor Jahren passiert, habe ich da gestanden, da sortierten die Schuhe. Und das für Schuhe? Ja, hier für Defense Line, Leute. Ich sehe, das sind ja 2 verschiedene Modelle. Ja, innen und außen sozusagen. Die beiden Jungs in der Mitte, wenn man jetzt von der 4er-Line ausgeht, und so ein Defensive Tackle, der steht da ja und soll das Loch zumachen, so ungefähr, um es jetzt mal ganz vereinfacht auszudrücken. Coaches mögen mir bitte nachsehen. Aber außen die Jungs, die Rusher, die Edges, die brauchen ja einen Schuh, ähnlich einem Sprinter, der mir einen schnellen Antritt erlaubt. Das heißt, die Sohle muss ja viel beweglicher sein. Auf der anderen Seite sind das ja alles eher kräftig gebaute Kandidaten. Das heißt, das muss ein hoher Schuh sein. Und all solche Geschichten, die wurden dann von verschiedenen Teams durch Nike im Training ausprobiert. Und insofern hat man da natürlich, wenn man in die Richtung möchte, immer schon mal das Ohr auf der Schiene. Und umgekehrt waren die beiden dann für Nike der Ansprechpartner innerhalb des Equipment Rooms. Also ihr seht, die Jungs mussten dann auch ein gewisses Verantwortungsbewusstsein haben. Da konnte man jetzt nicht irgend so ein Hallo drin nehmen. Und obendrauf haben die beiden dann ihren Summer Break, die Sommerpause, die ist da drüben ja durchaus etwas länger, mit Arbeit verbracht. Sie haben sich auf den Summer Job im Mitarbeiterstore bei Nike in Oregon beworben. Denn in dem Store gehen früher oder später nicht nur alle Mitarbeiter von Nike einmal einkaufen. Wenn man vor Ort ist, hat man natürlich ganz andere Networking-Möglichkeiten. Denn ich sag mal, umgekehrt wissen die Leute natürlich auch, dass das da nicht irgendein Studentenjob ist, sondern dass die Leute da mehr oder weniger gezielt gelandet sind. Hat einen Grund, warum da jemand seinen Sommer in dem Laden verbringt. Und bei den beiden hat das auch zum gewünschten Erfolg geführt. Andy ist bei Nike Designer für Sondermodelle, zum Beispiel Pro Bowl, NBA All-Star Game oder sowas. Oder mittlerweile gibt es ja auch ein Teamschuh jedes Jahr, den kann man ja sogar über Fanatics kaufen. Sowas designt er und der andere, Raj, ist in der Materialforschung gelandet. Also was kann man noch leichter machen, atmungsaktiver, unter Umweltaspekten, Recyclingmaterialien etc. Wieder andere sind aus dem Equipment Room heraus im Sportjournalismus gelandet. Jacob zum Beispiel, der war während des Studiums parallel immer schon mal in den St. Louis Cardinals und ist jetzt bei den Denver Broncos. Ryan ging nach seiner Zeit bei Missouri zu Arizona State für eine Saison und dann war der 2 Jahre bei den Seattle Seahawks. Aber irgendwo auf dem Weg hat dann da was Klick gemacht. Sein vermeintliches Genie wurde nie wirklich gewürdigt. Was auch daran liegen könnte, dass der Junge zwar ein sehr genauer Arbeiter war, aber auch unglaubliche Nervensäge. Ryan hat vor wenigen Wochen seine Ausbildung als Berufsfeuerwehrmann abgeschlossen. Also was ganz anderes. Oder, wie gesagt, man hat eigentlich gar keine beruflichen Intentionen. Man möchte Teil des Teams sein. Man möchte einen anderen Studentenjob machen. Aber die Bezahlung ist da jetzt nicht besser als bei anderen Studentenjobs. $12-15 die Stunde. Die Arbeitszeiten sind ähnlich bescheiden wie in der Gastronomie, wenn nicht noch fürchterlicher. Aber dafür erlebt man den Sport mal von einer ganz anderen Seite. Und die Arbeitskleidung ist ja nicht die schlechteste. Wenn ich so in meinen Kleiderschrank gucke, ist das ja der beste Beweis dafür. Je nachdem, wie vernetzt der jeweilige Equipment-Chef ist, kann man den Sommer aber auch ganz anders verbringen. Als Equipment Assistant bei einem NFL-Team in deren Camp. Wer ernsthaft in die Richtung möchte, hat dort natürlich die Möglichkeit, erste Verbindungen zu knüpfen und sich zu beweisen. Oder eben auch nicht. Ich erinnere mich da an einen Student Manager, der hatte das in Sachen Grafik und Design und so weiter echt drauf. Aber der Typ war auch ein bisschen schräg. Also um mal ein Klischee zu erfüllen, der kam aus Kalifornien. Kam er wirklich. Bevor ich denn das nächste Jahr drüben bin, habe ich denn Hard Knocks geguckt. War die Saison mit den Atlanta Falcons. Und ich denke, ach guck mal, den kennst du ja. Da war er dann wieder. Die Falcons sollten auswärts ein Preseason-Spiel bei den Houston Texans bestreiten, reisten aber schon ein paar Tage vorher an, um mit denen gemeinsam zu trainieren. Und das war der Zeitpunkt, wo der Junge richtig TV-Time kriegte. Der hatte die Quarterback-Jerseys in Atlanta liegen gelassen. Was soll ich sagen? Er ist nach dem Camp der Falcons nicht mehr im Missouri Equipment Room aufgetaucht. Er hatte sich dann für eine andere Richtung entschieden. Und dann, ich habe ja eingangs gesagt, heute komme ich ins Sabbeln, dann waren da noch 2 Mädels. Damen in einem Football Equipment Room ist nicht immer so ganz einfach. Wir wissen ja, wie die neuenglischen Herrschaften da drüben zu Kleiderfreiheit stehen. Kannst da mit dem Maschinengewehr eine ganze Mall niedermähen, aber wehe, da ist irgendwie mal zu viel Haut zu sehen. Also für die Damen da eben mal rein in Lockerroom, das ist nicht so ganz einfach, das ist eher problematisch. In all der Zeit habe ich 4 Mädels erlebt. 2 davon haben das ganz hervorragend gemeistert. Die sind inzwischen aber auch, die waren von Anfang an, hatten die den Kopf auf der richtigen Stelle. Die wussten, wo es lang geht und die wussten auch, was sie wollten. Die haben sich auch kein X für ein U vormachen lassen oder welche chauvinistischen Kommentare gefallen lassen. Die waren großartig. Aber die beiden Mädels, von denen ich jetzt rede, die hatten ganz andere Absichten. Die fielen mir von Anfang an auf, weil die waren ja nun neu. Und es waren gleich 2 Mädels. Aus den genannten Gründen schränke ich mich ja selber dadurch ein. Ich habe ja auch für meine studentischen Hilfskräfte kein unendliches Budget. Also insofern war ich schon erstaunt, dass man dahin ein, sondern gleich 2 Mädels genommen hatte. sich somit selber so ein bisschen limitiert. Aber was mir in erster Linie auffiel, die beiden haben dauernd gegen angeredet. Die hatten immer wieder Rede. 3-4 Monate dabei, aber haben geredet, als wenn die seit 20 Jahren dabei waren. Da bin ich ja ganz großer Freund, muss ich gestehen. Noch nichts geleistet, aber schon mal eine dicke Lippe riskieren. Das ist ja genau meine Abteilung. Also ich wunderte mich sehr. Es kam überraschend. So ein Football-Team, ich erwähne das ja immer gerne mal, besteht ja nicht nur aus Atomphysikern. Da sind ja dann auch mal die ein oder andere Else Kling dabei. Also der Nachschub an Gossip, an Gerüchten aus Internas. Thanks for sharing, aber too much information. Der ist immer gewährleistet. Da muss man dann nur mal so das Ohr auf die Schiene legen oder beim Training mal an der richtigen Stelle stehen. Da kriegt man dann vieles mit. Und so stellte sich heraus, dass die beiden, wie gesagt, ganz bestimmte Absichten hatten. Die wollten durch möglichst viele Spielerbetten toben. Ja, richtig gehört. Unterleibsübung. Das geht natürlich überhaupt nicht. Also aus den unterschiedlichsten und naheliegendsten Gründen. Und aus Equipment-Sicht, so ein Equipment-Manager-Posten ist ja auch eine Vertrauensstellung. Man bekommt Informationen, die nicht nach außen dringen dürfen. Und vor allem, man hat ja dauernd Zugriff auf jede Menge Equipment. Und auf der anderen Seite, Spieler können immer alles gebrauchen. Und auch etwas, was ich leider im Laufe der Jahre feststellen musste, im Zweifel beklauen die sich gegenseitig. Da haben die überhaupt keine Angst. Also deswegen ist man in Missouri soweit, ja, gelabelt wurde ja vorher alles schon mit den Initialen oder der Nummer, mit der Lockernummer. Aber inzwischen ist man dazu übergegangen, dass von außen zu labeln, dass man also auf den ersten Blick sehen kann, wenn Eckart mit den Klamotten von Werner unterwegs ist. Ja, und jeder Equipment-Manager hat sozusagen den Schlüssel zum Königreich. Nur, dass es in diesem Fall keine Schlüssel gibt, kann man verlieren, hat man nie von genug, was weiß ich. Die Türen zu Meetingräumen, zum Lockerroom, zum Equipment-Room im Missouri sind via Zahlencode verschlossen. Also, ihr seht, wo ich hin will. Das Risiko, dass da unlautere Geschäfte ablaufen, war untragbar. Die Damen waren dann auch ganz schnell Geschichte, beziehungsweise sie waren Stoff für Geschichten, so wie ich jetzt. Aber zurück zum Ernst des Lebens. Also die besagte Zertifizierung ist die Eintrittskarte für den beruflichen Weg im Equipment-Bereich nach der Zeit als Student Manager. Das ist das, was im College-Football erfordert wird. Im Job im College ist aber, wie gesagt, auch die beste Möglichkeit und die Grundlage, um in der NFL in entsprechender Position zu landen. Und sei es aus über Umwege. Eines Tages bei dem Spiel in Missouri steht plötzlich neben mir einer und sagt, guten Tag. Also die Amis, zumindest die in Missouri, haben irgendwie ein Problem mit dem harten T bei guten. Deshalb habe ich da auch Moin eingeführt, das kann jeder. Ich dachte bei mir, na super, wieder einer, der seine beiden Jahre Highschool-Englisch, vielmehr Highschool-Deutsch an dir ausprobieren möchte. Ich und meine Vorurteile, ne? Kyle konnte zwar nicht so viel mehr Deutsch, aber wusste, wie er meine Aufmerksamkeit erlangte. Auf einmal fragte er mich, who the fuck is Alice? Und ich muss relativ blöde geguckt haben, das kann ich ja gut. Das klingelte erst leise und dann immer lauter bei mir. Warte mal, who the fuck is Alice? Da war doch mal was. NFL Europe, Frankfurt Galaxy. Und genau so war es auch. Kyle war 2 Jahre Equipment Assistant bei der NFL Europe und ist über den Umweg bei den Chiefs in gleicher Funktion gelandet. Was da am meisten am Deutschlandloch mochte und vermisst, Haribo Lakritz. Zack, bum, bonjour, dem Mann kann geholfen werden. Ich also für den Rest der Bevölkerung immer Schokolade dabei, für Kyle immer Lakritz oder Care-Pakete rübergeschickt. Und so kam ich in Kansas City oder als die damals in der London Series in Wembley gespielt haben, zu Stadion-Touren, Locker-Room-Touren, Pre-Game, Sideline-Access. Und wir waren auch mal im Lager und ich habe unter anderem eine der persönlichen Lieblings-Caps von Herm Edwards. Der trug immer ganz bestimmte Mützen, damals noch von Reebok. Ein Modell in Khaki und in Weiß. Und als man den Headcoach und später dann eben auch den Ausrüster wechselte, Davon sind einige im Lager übergeblieben und Kyle wusste, ja, hier Andreas, der hat ja eine leichte Mützenmacke, den gebe ich mal welche mit. Wie gesagt, in London habe ich dann auch einen Sideline-Pregame-Pass bekommen. Der damalige Center, Mitch Morse, spielt inzwischen in Buffalo. Wir beiden sind befreundet und da konnten wir dann ein entsprechendes Foto machen. Zum Training hat es leider nicht gereicht, denn Andy Reid ist da so ein bisschen paranoid, was Fremde beim Training anbelangt. Die Chiefs insgesamt sind aber auch ein gutes Beispiel, wie so ein Werdegang aussehen kann. Dazu mache ich jetzt ein bisschen ausholen. Deren Equipment Director, Alan Wright, ist auch jemand, der nicht so ganz gerade in den Job gekommen ist, den aber mittlerweile seit 35 Jahren macht. Sein Vater, Roger Wright, war es, der Sohnemann schon in frühen Jahren mit der aufregenden Welt des Sports in Berührung gebracht hat. Wright ist aufgewachsen in Sugar Creek, Missouri, in der kleinen Stadt am östlichen Rand von Kansas City. Und noch etwas, was Vater ihm von Kindesbeinen an beibrachte, war eine gute Arbeitsmoral, Grundlage für ganz viel. Vater selbst arbeitete unter der Woche in der Betonfabrik und am Wochenende war er Rennfahrer in der organisierten Rennserie der sogenannten World of Outlaw Sprint Car Series. Das war in den 80ern. Und guter Sohn, der Alan war, war der Mitglied der Race Crew in Fadis Rennstall, wenn man so will. Er half bei der Wartung der Sprint Cars, reiste mit zu den Rennen da auf Dirt Tracks in Iowa und Missouri. Und dementsprechend waren die Wrights eine hundertprozentige Rennfamilie. Amerikaner, Alan war natürlich auch an Football interessiert, war Football-Fan, aber irgendwie hatte der nie die Zeit, mal zu einem Spiel zu gehen. Und er sah sich selbst, sah seine Zukunft dementsprechend im Rennsport. Nachdem er die Highschool abgeschlossen hatte, stand Sommer bevor er ans College gehen wollte, ein Kumpel überredete ihn, Mensch, hier, ich habe einen ganz coolen Sommerjob, komm mal mit. Können wir uns noch ein bisschen Geld verdienen, bevor das dann im Herbst mit dem College losgeht. Und so wurde Wright Kurier für die Kansas City Chiefs, damals im Trainingcamp 1983 beim William Jewell College in Liberty. Das ist nordöstlich von Kansas City. Da war ich auch mal mit Missouri zu einem Highschool Summer Camp. Deren Equipment Manager war beeindruckend. Nicht nur die Leibesfülle, der Typ hat den ganzen Tag geschwitzt. Das war auch Granattrichter. Das war die berühmte Panzerschießbahn in den Bergen Hohne, von der ich vorhin sprach. Also entweder der Typ war ein kompletter Chaot oder er war ein Genie, der dieses Chaos überblickt hat. Und noch etwas war bemerkenswert im Zusammenhang mit William Jewell. Ich bin dann da mal so ein bisschen durch das College gelaufen und stolperte über eine riesengroße Trophäenvitrine. Und da stand ein Pokal mit einer deutschen Flagge, hätte ich fast gesagt, ein Wimpel mit einer deutschen Flagge drauf. William Jewell war 1983 auf Deutschlandtournee, spielte in Essen und Stuttgart gegen deutsche Auswahlmannschaften. Und in dem Zusammenhang bin ich auch über einen Wikipedia-Eintrag gestolpert. Da haben mich die Jungs in Missouri aktuell sogar drauf angesprochen. Wikipedia behauptet, es sei die University of Missouri gewesen, die 1983 da gespielt hat. Das wäre ja Mizzou. Bei Mizzou erinnert sich aber niemand daran, jemals organisiert in Deutschland gewesen zu sein. Und wie gesagt, der Pokal für diese Begegnung steht ja auch bei William Jewell. Egal. Wright, also Kurier im Trainingslager, sofort fasziniert von der ganzen Organisation, von den Abläufen etc. Kann ich nachvollziehen, so ging es mir und geht es mir bei Missouri ähnlich. Der traf die Spieler nach dem Training, unterhielt sich mit den Coaches, war immer bemüht, alle ihm gestellten Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit zu erfüllen. Der verbrachte so viel Zeit im Camp, dass der sogar eine gewisse Beziehung zum damaligen General Manager Jim Scharf aufbauen konnte. Und als das Camp zu Ende war, bot ihm dieser General Manager ihm den Kurierjob in Vollzeit an. Wright war so ein bisschen hin und her gerissen, denn er wollte ja eigentlich ans College. Und das war ihm auch wichtig für einen weiteren Lebensweg. Aber der Schaf, der war so begeistert von ihm, hat gesagt, pass mal auf, das kriegen wir hin. Wir schicken dich einfach aufs Abend-College, auf die Abendschule. Win-win. Also während der Spielzeiten 83 und 84 war Wright der freundliche Kurier, der aber da schon wusste, das ist nicht das Ende der Straße, ich möchte hier mehr. Das heißt, der hat als Kurier immer versucht, in den ganzen Abteilungen so viel von der Organisation zu lernen wie möglich. Und abends besuchte er das Longview Community College. Aber ihr ahnt es, die Anziehungskraft der Chiefs war letztlich größer und das verhinderte dann letztlich auch, dass er seinen College-Abschluss machte. 1985 unterstützte Wright dann zusätzlich im Equipment Room. Das war etwas, was ihn sehr interessierte. Der damalige Equipment Manager, der Davidson, war sehr angetan von seinem Arbeitseifer. Der tat alles. Hauptsache, er konnte was über Equipment, über jedes einzelne Teil, über jede Schraube erfahren. Und der General Manager und der damalige Coach Gans gaben Wright dann auch die erste Möglichkeit, sich da mal im Equipment Room zu beweisen. Dreitägiges Minicamp in Phoenix. Und das war der Schlüsselmoment für Wright. Der hatte nun eine ganz genaue Vorstellung, was er bei den Chiefs machen wollte, was er werden wollte. Der liebte es einfach, sich im Lockerroom aufzuhalten. Da, wo Typen, wo Menschen mit unterschiedlichsten Werdegängen, verschiedenen kulturellen Hintergründen, Erfahrung, sich austauschen, sich necken, sich ärgern, sich gegenseitig unterstützen. Alle mit dem gemeinsamen Ziel. Das ist ja eine fordernde Kiste, aber wir wollen so viele Siege wie möglich im Laufe einer Saison erzielen. Wright dachte ja, nun habe ich es geschafft, nun bin ich da, wo ich hin will, jetzt kann es weitergehen. Da sah das so aus, als wenn das auch schon wieder vorbei war, denn nach der Saison 88 wurden der General Manager und der Head Coach entlassen. Und er dachte, ja, das war es dann auch für mich. Neuer Head Coach, neue Vorlieben, wer weiß, wen der mitbringt. Aber es kam anders. Marty Schottenheimer ernannte ihn zum neuen Assistant Equipment Manager. Und obwohl er das aufgrund seiner mittlerweile doch Jahre währenden praktischen Erfahrung gar nicht nötig gehabt hätte, bestand Wright 1992 das AEMA-Examen zum zertifizierten Equipment Manager. Und Achtung, er war damit der erste zertifizierte Equipment Manager in der NFL. Und die nächsten 22 Jahre arbeitete er dann mit dem Davidson als Tag Team zusammen, weil beide haben gesagt, wir werden immer alles tun, um den Spieler bestmöglich vorzubereiten. Aus eigener Erfahrung muss ich sagen, das ist nicht der einfachste Job, den man sich da aussucht. Von der zeitlichen Belastung, die ich ja schon erwähnte, abgesehen, da immer hinter den erwachsenen Männern hinterherräumen, durchgeschwitzt und was weiß ich nicht was. Das gibt da ein paar durchaus spezielle Typen unter den Spielern. Ich habe das auch schon erlebt, dass man da Lockerrooms aufräumen durfte. Da hatten Spieler das mit dem eigenständigen Toilettengang noch nicht so drauf oder kam nicht rechtzeitig aus der Klamotte oder, Achtung, Wortspiel, hatten ganz einfach Schiss. Muss man mögen. Wright immer mittendrin, immer mit vollem Einsatz. Beispielsweise, als er mit seinem eigenen Schnürsenkel die Shoulderpads von Marcus Allen, Hall of Fame Running Back, festzurrte. Oder für Spieler wie den Center Tim Grunhardt, so rum. Der kam 1990 zu den Chiefs. Grunhardt war der festen Meinung, neue Schuhe, der spielte Center, das ist ein Vorteil für mich. Ich brauche immer neue Schuhe. Das heißt, spätestens zur Halbzeit musste Wright für den ein paar neue Schuhe bereithalten. Manchmal hat er die Dinger sogar zwischen den Drives gewechselt. Musste also einen lukrativen Schuhausstatter haben. Und da zu der Zeit Football auch noch mit mehr Köpfchen gespielt wurde, musste Wright ihm auch oft Schrauben am Helm auswechseln, den Shinstrap fester ziehen, eine neue Facemask anbringen oder aufgrund Totalschadens auch schon mal den ganzen Helm austauschen. Grunhardt verglich das Zusammenspiel zwischen ihm und dem Equipment Manager zwischen Wright mit der Arbeit einer Boxencrew beim NASCAR-Rennen. Man verändert Kleinigkeiten in der Hoffnung, dem Spieler so einen gegebenenfalls auch nur subjektiven Vorteil verschaffen zu können. Und er bedankte sich insofern, als dass er Wright immer mitnahm in jedem Jahr zum Daytona 500-Rennen. Sagt er, da gucken wir uns jetzt mal die Pit Crews an. Jetzt wieder eine Geschichte. Zur Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob der Grunhardt wusste, wie recht er mit dieser Ansicht hatte, wie dicht er wirklich dran ist. Dank eines ehemaligen Tight Ends von Missouri, den habe ich mal bei einem Auswärtsspiel bei Baylor kennengelernt, war ich 2012, da war ich zum Spring Practice drüben, mit Teilen des Missouri Equipment Staff beim NASCAR-Rennen auf dem Kansas Speedway in Kansas City. Der ehemalige Tight End war in leitender Position bei Hendrick Motorsports, war vorher bei Red Bull Racing USA Und wir bekamen sogenannte Pit Passes. Das heißt, wir konnten uns da beim Training am Freitag völlig frei bewegen. Da muss man aufpassen, dass man nicht umgefahren wird. Wir konnten wirklich überall hin. Und ich bin ja nun nicht gerade für meine Begeisterung, was Autos oder vor allem Autosport anbelangt, bekannt. Aber das, muss ich sagen, hat mich auch fasziniert. Und am Sonntag beim Rennen, da haben wir wirklich an der Box gestanden. Also vor uns war der Typ, der die Reifen vorbereitet hat. Von den eigentlichen Autos haben wir 5 Meter hinten gestanden. Und da ist ja nur so eine hüfthohe Mauer. Also wir konnten wirklich alles sehen. Und was ich bis dahin auch nicht wusste, ich überhaupt keine Ahnung von, die machen von jedem Boxenstopp wirklich so eine Art Gamefilm. Da hängen wie so eine Dusche, da hängen überall über der Box winzige Kameras und direkt vor uns war dann der riesen Bildschirm und wenn das Auto wieder auf der Strecke war, hat sich die Pit-Crew da versammelt und hat sich angeguckt, Mensch, wie ist dieser Boxenstopp eben gelaufen, was können wir verbessern? Unglaublich faszinierend. Und dann war auch noch was da, den Sonntagmorgen vor dem Rennen, die rannten da alle rum wie die aufgescheuchten Hühner, ja, wir müssen Junior finden und Junior, Junior, Junior. Von wem reden die denn? Wie gesagt, ich von nix eine Ahnung. Bis wir dann in dem Trailer, in dem Wohnwagen von dem jungen Mann landeten, damit wir ihm dann den Missouri-Helm übergeben konnten. Es war die Rede von Dale Earnhardt Jr. Na denn, ich habe ein freundliches Moin dagelassen. Gibt einen zweiten Teil zu dieser Story. Die eigentliche Erleuchtung kam 2018. Ich war in Charlotte zur Coaches Convention. Der Coaches-Teil ist da für mich weniger interessant. Wie schon oft erwähnt, das ist nicht so meine Baustelle, aber damit verbunden ist die jährliche Equipment-Messe. Also die findet wirklich da statt. Bei der IMA-Convention sind zwar auch immer noch ein paar Aussteller, aber ich sag mal, die große Nummer wird hier bei der Coaches-Convention jedes Jahr gefahren. Und das ist auch so eine Art Klassentreffen. Man trifft lauter alte Bekannte. Denn nebenbei ist das auch die Jobbörse im Jahr. Datenschutz nie gehabt, die hängen da ihre Bewerbungsunterlagen an Pinnwände. Das muss man auch mal gesehen haben. Auf jener Convention waren natürlich auch meine Jungs aus Missouri und die hatten auch einen ganz bestimmten Auftrag, denn zu dem Zeitpunkt 2018 liefen die Planungen für den Neubau der South End Zone in Missouri und in der South End Zone ist ja komplett alles neu für die Footballer gemacht worden. Deshalb trafen die sich vor Ort zur Präsentation ihrer neuen Umkleideschränke, der neuen Lockers. Denn für die produzierende Firma war das natürlich eine schöne PR. Der Head Coach von Missouri war da. Und das Ganze ist auch immer so angelegt. In der Regel, inoffiziell geht die Messe am Sonntag los. Inoffiziell endet sie am Mittwoch. Aber die wichtigsten Tage sind der Montag und der Dienstag. Und an dem Montag findet in der Regel das National Championship Game im College Football statt. Und könnt euch vorstellen, da sind überall Watch Parties. Ich war beruflich drüben. Wir hatten Einladung von Schutt, von Rydell. Das interessiert mich besonders, weil das war in der Craft Beer Bar, genau gegenüber von dem Messezentrum. X-Tech Shoulder Pads und da bin ich dann letztlich gelandet über Missouri eine Einladung zu den Longhorn Lockers, also die Missouris Locker Room ausstatten sollten. Die haben uns alle in Busse verladen und haben uns dann da 2-3 Meilen außerhalb von Charlotte gefahren zu Hendrix Motorsports. Wer hätte es gedacht? Dort bekamen wir dann eine Tour durch das wirklich beeindruckende Automuseum. Wie gesagt, Automuffel, das hat mich auch mitgenommen. Und vor allem bekamen wir eine Werksführung. Und ein Punkt war so eine nachgebaute Pitlane, eine Boxengasse. Und da waren die dabei, das Auto fuhr immer nur vorwärts, rückwärts, diesen Boxenstopp drillmäßig zu üben. Mit Stoppuhr und allem. Und uns wurden dann auch die einzelnen Positionen einer Pit-Crew vorgestellt. Das heißt, da hat jeder eine festgelegte Aufgabe. Nicht first come, first serve. Heute tanke ich mal und heute wechsle ich mal die Reifen, sondern da hat jeder einen festen Job. Und da wir alle Longhorn Lockers, alle aus dem Football kamen, wurde uns erklärt, dass diese Pit-Crews, dass die Motorsportunternehmen, die Rennsportunternehmen auch so eine Art Draft haben, wenn auch deutlich weniger formell. Die suchen sich für die Position in den Pit Crews ehemalige Spieler. Meinetwegen für den Reifenwechsel jemanden kräftig, aber auch schnelles, einen Linebacker. Oder für das Betanken, einen Running Back. für den, der da vorne den Wagen aufbockt, einen Lineman. Am liebsten aber jemanden, der auch schnell auf den Füßen ist, denn Zeit ist da ja immer, time is of the essence, wie es so schön heißt. Also Zeit ist da ja ein wichtiger Faktor. Ich muss gestehen, ich war völlig von den Socken. Zurück zu unserem Freund in Kansas City. Der Wright hat auch immer ein Gespür gehabt für psychologische Feinheiten. Also zum Beispiel kam J.J. Burden, Wide Receiver von den Browns. Der sagte, Mensch, damit ich hier wirklich meine kompletten PS auf die Straße bringen kann, ist das für mich wichtig. Ich brauche Speed. Ich brauche eine möglichst kleine Shoulderpad. Damit, mit dem Ding, mit dem ich da in Cleveland gespielt habe, bin ich nicht so richtig glücklich gewesen. Das hat mich verlangsamt. Tja, Bright hat gesagt, pass mal auf, da habe ich was für dich. Der hat ihm ein Pad verpasst, mit dem eigentlich sonst nur Kicker spielen. Mit vollem Erfolg. Und Burden sagt, der Vorteil war möglicherweise nur psychologischer Art, aber das macht ja manchmal den Unterschied. Look good, feel good, play good. Und dann, jetzt oberstes Regal, war da noch Old Blue Eyes. Joe Cool. Number 16 in your game day program, but number one in your hearts. Joe Montana. Jegliche Ziegendiskussion erspare ich euch. Quervergleiche hinken meiner Meinung nach immer. Also, Montana wurde im April 93 zu den Chiefs getradet. Am Abend seiner Ankunft in Kansas City rief er bei seinem neuen Center an, bei Granhart. Granhart rief bei Wright an und die beiden nahmen Montana in die Mitte und landeten mit ihm in einem bekannten Irish Pub in Kansas City. Was soll ich sagen? Montana ist ja noch nicht das unbekannteste Gesicht. Das hat keine Stunde gedauert, da war dem Pub so viel los wie sonst und nur einmal im Jahr zum St. Patrick's Day. Und der Abend verlief durchaus positiv. Das Eis war gebrochen. Quarterback und Equipment Manager hatten eine gemeinsame Basis. Bevor Montana in Kansas City ankam, hatten ihm die Chiefs schon drei verschiedene Jerseys geschickt. Eines mit der Nummer 3. Das war die Nummer, die Montana im College bei Notre Dame getragen hatte. Das Jersey war den Chiefs eigentlich retired und wurde nicht mehr vergeben. Aber der Hall of Fame-Kicker John Stenerud bot es Montana trotzdem an. So, naja, fragt ja nicht irgendeiner, ne? 4 Super Bowl-Ringe. Hinter Tor 2 verbarg sich die Nummer 19. Damit hatte Montana in seiner Jugend und zu Beginn des Trainingcamps 79 bei den 49ers gespielt. Und die dritte Option war die bekannte Nummer 16. Die Nummer, mit der Montana bei den 49ers gespielt hatte und wie gesagt unter anderem 4 Super Bowls gewonnen hatte. Die Nummer war bei den Chiefs zwar auch retired, aber der in Anführungsstrichen Eigentümer, Hall of Fame Quarterback Len Dawson, hatte auch hier sein Okay gegeben. Aber Montana schlug dankend beide Angebote aus und entschloss sich für die 19. Kompletter Neustart sozusagen. Und wenn man mit 4 Ringen an der Hand durch die Tür kommt, dann ist die Erwartungshaltung natürlich entsprechend hoch und nicht gering. Beim ersten Off-Season-Practice blieb zum Beispiel nach dem Ende ihrer Drills die gesamte Defense auf dem Platz. Die wollten jetzt mal sehen, hier Montana Magic. Kein Druck, Digi. Aber Montana lieferte auch. Die Saison 93 beendeten die Chiefs mit 11 Siegen, 5 Niederlagen, qualifizierten sich für die Playoffs. Die ganze Stadt war geradezu elektrisiert. In der Wildcard-Runde sollten die Steelers zu Besuch ins Arrowhead Stadium kommen. Und das war ein nicht ganz unwichtiger Moment in der Karriere oder für den Equipment Manager Wright. Montana hatte ja seine gesamte Profikarriere in San Francisco verbracht. Dementsprechend waren seine Erfahrungen so mit frostigen Bedingungen im Januar im Midwestern eher gering, um es mal vorsichtig auszudrücken. Deswegen hat er im Training mit Wright zusammen verschiedene Handschuhe ausprobiert. Mensch, womit kann ich am besten spielen? Und wie das so ist, die Story landete bei ABC im Intro, 20. Playoff-Spiel in seiner Karriere und Joe Montana spielt das erste Mal mit Handschuhen. Man muss sich Geschichten ja teilweise dann auch mal ausdenken, ne? Zu Beginn des Spiels waren es dann auch entsprechend -7 Grad im Arrowhead Stadium. Die ersten Pässe fanden überhaupt nicht ihr Ziel. Die ersten 5 gingen komplett daneben. Die einfachsten Pässe, die er sonst mit verbundenen Augen während der Saison an Mann brachte. Links, rechts, oben, unten, ging gar nichts. Nach dem zweiten Drive kam dann Montana zu Wright und sagte, sag mal, hast du noch mal ein paar andere Handschuhe für mich, die ich ausprobieren kann? Und Wright guckte ihm tief in die Augen, guckte auf die Handschuhe. Joe, du hast noch nie mit Handschuhen gespielt. Das haben wir jetzt zwar die Woche probiert, aber... Und Montana sagt, ja, du hast ja recht, was mache ich hier eigentlich? Zog die Dinger aus, gab sie ihm und ging wieder auf den Platz. Zur Halbzeit lagen die Chiefs 10-0 zurück, aber Joe Cool, zweite Halbzeit, 28 Passversuche, 22 im Ziel, 203 Yards, 27-24 Sieg in Overtime. Montana führte die Chiefs dann noch zu einem weiteren Sieg und bis ins AFC Championship Game, aber da verlor man dann gegen Buffalo. Beim anschließenden Super Bowl in Atlanta war ich übrigens vor Ort, wenn auch nur bei einer Super Bowl Party von Marcus Allen. Also, wenn es einen geraden oder klassischen Weg zum Beruf des Equipment Manager gibt, ist es am sinnvollsten über den College Equipment Room. Da fällt mir noch jemand ein, Brad Kemp, den habe ich mal kennengelernt, da war der Student Manager in Illinois. Und 2002, 2003 wurde ja in Chicago das Soldier Field umgebaut. Also vorher war das ja ein Stadion, jetzt sieht das ja eher aus wie ein Raumschiff. Und während der beiden Jahre haben die Chicago Bears ihre Heimspiele bei der University of Illinois in Urbana-Champaign ausgetragen. Und Brad Kemp machte seinen Job da so gut, dass die Bears ihn nach den zwei Jahren gleich mitgenommen haben. Und er wurde dann Assistant Equipment Manager bei den Chicago Bears. Da habe ich ihn dann auch mal besucht, habe dann da auch mal eine Tour gekriegt. Inzwischen ist Kemp aber nicht mehr bei den Profis. Der ist der Football Equipment Chef bei den Oklahoma Sooners. Und zum Abschluss, nicht ganz uninteressant vielleicht, Money Talks. Aus den Gesprächen über die Jahre weiß ich, die Verdienstspanne von so einem Equipment Manager ist ganz schön breit gefächert. Das liegt zwischen 56.000 oder, da ist man dann aber wirklich unter den Top 5, 122.000. Zum Vergleich, da habe ich allerdings jetzt nur eine statistische Zahl, das kann ich nicht durch persönliche Erfahrungen verifizieren. Durchschnittliche Jahresverdienst in der NFL soll bei 98.000 liegen. Aber wie gesagt, man kriegt eigentlich nie wirklich das, was man verdient. So, trotz Dosenformat, meine subjektiv ausgewählten Highlights. Was kommt diese Woche, was RAN und Konsorten zeigen? Ich bin ja froh, wenn ich Mittwochmorgen sehe, was die zeigen. Also jetzt zwei Wochen vorher kann ich das natürlich noch gar nicht sagen. Aber an diesem College-Samstag fallen mir mehrere Partien ins Auge. Ole Miss gegen Alabama. SEC untereinander kann ja ganz interessant werden. Arkansas gegen Georgia. Oregon gegen Stanford. Je nachdem, ob das ein Nightspiel sein wird, ist das vielleicht was für Sonntagmorgen beim Frühstück. Florida gegen Kentucky. Wenn jetzt Basketball wäre, dann würde ich sagen Duke gegen North Carolina. Aber im Football ist das nicht ganz so spektakulär. Auburn spielt bei LSU. Ein Big Ten-Klassiker, Michigan gegen Wisconsin. In Wisconsin habe ich den Equipment Room auch mal besucht, auch beeindruckend. Und Cincinnati gegen Notre Dame. Und für mich natürlich ganz wichtig, der Besuch des ehemaligen Offense-Coordinators an alter Wirkungsstätte, Josh Heupel und seine Tennessee Volunteers zu Gast bei den Missouri Tigers. NFL Sonntag, die Chiefs sind zu Gast bei den Eagles. Da bin ich ja mal gespannt, was da rauskommt. Westküsten-Duell Seahawks gegen 49ers ist ja eigentlich auch immer Musik dabei. Und Sunday Night hat die Buccaneers zu Gast in Boston. Erklärt sich von selbst, ne? Nächste Woche ist der Waschsalon wieder zu Hause, im neuen Zuhause. Ich bin gespannt, was uns da so nach der Renovierung erwartet. Denn da ist natürlich erstmal wieder Ein- und Aufräumen angesagt und mal sehen, wie ich das mit der Aufnahme so hinbekomme. I'll keep you posted, ne? Und damit, liebe Gemeinde, habt ihr wieder eine Andacht aus dem Waschsalon hinter euch gebracht. Bis demnächst. Moin.